und wohlbehalten wieder eingetroffen seid. Ja, ich bin heute Morgen schon gesegnet über all dem, was ich gehört habe. Als das erste Lied eingespielt wurde, die ersten Zeilen, habe ich gewusst, ich habe die Predigt für diese Stunde. Und das hat sich durchgezogen durch den gesamten Lobpreis. Eigentlich habt ihr die Predigt schon mindestens zur Hälfte gesungen gehört. Aber es ist schön, heute Morgen wieder im Haus des Herrn zu sein. Und ich freue mich für jeden, der da ist und möchte zum Anfang beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir auch heute Morgen wieder hier in deinem Haus sein dürfen. Und dass du heute Morgen die Leitung übernehmen möchtest über diesen ganzen Gottesdienst. Und du hast es schon getan. Und wenn wir jetzt auf dein Wort achten, dann wollen wir gut zuhören. Hören, was du uns sagen möchtest. Es geht nicht um meine Person, aber du möchtest mit uns reden durch dein Wort. Darum öffne unsere Ohren, öffne unsere Herzen und sei du mitten unter uns und wirk du. Und sei du auch bei denen, die noch unterwegs sind, die heute nicht hier sein können, aus welchen Gründen auch immer. Wir wollen sie nicht vergessen, Herr. Halt deine segnenden und schützenden Hände über jeden Einzelnen. Amen.
Amen.
Ich hatte am letzten Montag ein langes schriftliches Gespräch mit einer Frau, die mich anschrieb aus Belgien. Am Montag und am Dienstag ist zweimal in die lange Nacht gegangen und sie hat mir ihre Geschichte erzählt. Und der Heilige Geist, der ist ja manchmal sehr humorvoll. Während ich mir die Geschichte angehört habe und während ich Antwort gegeben habe, habe ich die heutige Predigt geschrieben. Wie das möglich war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Hat funktioniert. Das Thema heute Morgen ist ein sehr seelsorgerliches Thema und es heißt Enttäuschungen. Enttäuschungen und wie der Herr heilt. Wer wäre in seinem Leben nicht schon durch eine schwere Enttäuschung entmutigt worden? Hände hoch, wenn das noch nie passiert ist. Man hatte seine ganze Hoffnung auf eine Person oder auf ein bestimmtes Ereignis gesetzt und dann ist alles ganz anders gekommen. Niedergeschlagenheit und Zweifel sind die Folge, im schlimmsten Fall sogar ein resignierendes Abdriften in die Welt. Nicht selten ist die Ursache für Enttäuschung die falsche Erwartung an den anderen. In Zeiten der Erweckung, wenn der Geist Gottes sehr offensichtlich wirkt, ist es für einen Gläubigen vergleichsweise leicht, froh seinen Weg zu gehen. Er erlebt, wie er vom Strom einer geistlichen, von einer Begeisterung mit fortgerissen wird. Die Kontakte mit anderen Glaubensgenossen sind ermutigend. Doch wenn solche Zeiten wieder langsam ausklingen, wenn die Macht des Bösen wieder schmerzlich offenbar wird und auf die Flut des Erfolgs die Ebbe der Enttäuschung folgt, was ist dann? Dann setzt oft eine Phase der Mutlosigkeit ein, die umso schwerer wiegt, je größer der vorangegangene Erfolg und die darauf gestützten Erwartungen waren. Ist das nicht ein typisches Kennzeichen unserer Zeit? Ich habe ein Buch zu Hause, das heißt »Von Gott enttäuscht«. Das ist eines der geistlichsten Bücher, die sich überhaupt in meinem kleinen oder großen, hast du auch. Es ist wirklich, also ich habe ja wirklich eine kleine Hausbibliothek mit mehreren tausend Büchern, aber das steht mit ganz vorne. Und in dem Buch habe ich eine Geschichte gelesen, vielleicht erinnerst du dich, von einem Pastor, vielleicht habe ich es auch schon mal hier erzählt, der wollte in seinem Amtszimmer ein Bild an die Wand hängen. Was macht man, wenn man ein Bild an die Wand hängen will? Man muss zuerst mal einen Nagel haben, damit das Bild auch da bleibt, wo es hin soll. Also gesagt, getan, er sucht ein Bild und einen Hammer, nimmt den Nagel, hält ihn fest, haut mit dem Hammer zu und trifft wunderbar seine Finger. Und die haben so schöne kleine Nerven drin, das tut richtig weh. Und der Pastor war so enttäuscht, dass er gesagt hat, wenn es einen liebenden Gott gäbe, hätte er mir nicht diese Schmerzen zugefügt. Und legt sein Amt nieder. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das ist so eine ganz extreme Geschichte. Die Frage ist doch, wo sind die großen Misserfolge? Wo findet man noch örtliche Versammlungen, die zahlenmäßig wachsen? Voriges Jahr bei der Jahresversammlung vom Nordwestbund sagte der Bruder, in den letzten 10 Jahren ist eine Person dazugekommen. Es sind also genauso viele dazugekommen, wie verstorben sind und einer obendrauf. Und da habe ich mir gedacht, das müssen wir doch in Lübeck endlich mal ändern. Aber wo liegt die Ursache für den Niedergang? Liegt nicht vor allem darin, dass wir unsere Glaubensbeziehung zu Christus, zu Jesus vernachlässigt haben? Vielfach. Dadurch kommt eine Flut von unbiblischen Lehren verbunden mit ausgeprägter Weltlichkeit über uns herein. In dieser Zeit, wenn wir uns umschauen, es ist fürchterlich, was da passiert. Es tauchen immer mehr falsche Götter auf. Einer lässt sich sogar anbieten. Der wohnt in Bayern. So ist es in dieser Zeit. Verwundert es dann, wenn auch wirklich ernste Christen enttäuscht und entmutigt sind? Wir leben in einer Zeit, in der der Heilige Geist auf der Erde wohnt. Dieser Epoche ging die Zeit voraus, in der der Sohn Gottes auf der Erde lebte. Jene wenigen Jahre waren angefüllt mit den denkwürdigsten Ereignissen dieser Welt, in der Jesus lebte. Auf der Erde. Er lebte ja immer, vorher und nachher. Sie weckten in den Herzen vieler gläubiger Juden lebhafte Erwartungen an den Messias. Doch dann starb er am Kreuz und die anfängliche Euphorie wich der tiefsten Enttäuschung. In der Emmaus-Geschichte, die kann uns hier ein entscheidender Meilenstein sein. Ich möchte lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, ab Vers 13, immer stückweise. In Lukas wird uns eine bewegende Geschichte mitgeteilt, die die inneren Erfahrungen zweier solcher Menschen illustriert und die Ursachen ihrer Enttäuschung offenbart. Aber der Heilige Geist zeigt uns auch das Heilmittel dagegen. Wir wollen einige Lektionen aus dieser Geschichte uns anschauen. Da heißt es zuerst ab Vers 13 in Lukas 24, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt, und sie unterhielten sich miteinander über alles, was sich zugetragen hat. Die zwei Jünger waren dabei, sich vom Zentrum des göttlichen Wirkens, das war zur damaligen Zeit Jerusalem, zu entfernen. Sie taten dies, weil sie entmutigt waren, und sie waren entmutigt, weil sie zutiefst enttäuscht waren. Wir können uns vielleicht nur schwer die Erwartungen vorstellen, die durch die Ankunft des Messias in ihrem Herzen geweckt worden waren. Vor ihrem geistigen Auge sahen sie schon die Befreiung vom römischen Joch, eine umfassende nationale Erweckung und die prachtvolle Herrlichkeit eines Reiches unter Davids Sohn, worin sie vielleicht auch für sich eine hervorragende Stellung erwarteten. Wir aber hofften, heißt es da, sagten sie, dass er der sei, der Israel erlösen solle. In Vers 21. Sie hatten seinen Anspruch auf den Königsthron doch 3 Jahre lang unterstützt. Nun aber war diese Vision abrupt zerstört worden. Denn statt den Kaiser zu stürzen und den Thron Davids einzunehmen, war Jesus von den kaiserlichen Soldaten ans Kreuz genagelt worden. Ja, das Volk hatte sich sogar noch fester als je unter das Joch des Kaisers gestellt, indem es rief, in Johannes 19, Vers 15 lesen Sie es, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Tief traurig und unfähig, diesen plötzlichen und dramatischen Absturz ihres Messias erklären zu können, waren die beiden im Begriff, ihre Jüngerschaft abzustreifen und nach Hause zurückzukehren. Und dann heißt es ab Vers 15, und es geschah, während sie sich unterhielten und sich miteinander besprachen, dass Jesus selbst sich näherte und mit ihnen ging, aber ihre Augen wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber, mit Namen Kleopas, antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht erfahren hat, was ihr gesehen habt in diesen Tagen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Zunächst stellt er ihnen nur zwei kurze Fragen. Diese sollen dazu dienen, von ihnen die Hintergründe ihrer Niedergeschlagenheit zu erfahren. Er möchte, dass sie ihr Problem in Worte fassen und es ihm zutrauen. Dann aber offenbart er seine Fähigkeit, auch die Wurzel ihrer Betrübnis zielsicher aufzudecken. Denn nachdem sie ihm ihr Herz ausgeschüttet haben, sagt er, O ihr Unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärt er ihnen allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Zwei Tatsachen werden an dieser Stelle vorgestellt. Erstens, dass Enttäuschungen bei Gläubigen meistens dadurch entstehen, dass sie falsche Erwartungen haben, die nicht auf das Wort Gottes gestützt sind. Die Schrift sagt nichts voraus, dass Jesus einfach so sein Volk erretten würde. Zweitens werden ungerechtfertigte Erwartungen oft deshalb gehegt, weil sie nur einen Teil der Schrift berücksichtigen, statt alles, was die Propheten geredet haben. Gab es denn keine Schriftstelle, die den Glauben an einen Menschen rechtfertigen, der in Macht und Herrlichkeit kommen würde, um Israel von jedem Joch aus zu erlösen? Doch natürlich gab es sie. Man könnte eine Vielzahl solcher Stellen anführen. Aber es gab eben auch andere, die von einem erniedrigten Messias sprachen. Ein Messias, der von den Menschen verachtet und abgelehnt sein würde, und den Gott wegen der Sünden seines Volkes zerschlagen würde, wie es in Jesaja 53 heißt. Doch solche Schriftstellen übersieht man gerne. Offensichtlich ist man so stark auf die Prophezeiungen über seine Herrlichkeit fokussiert, dass ihn die Voraussetzungen seiner Leiden eher mysteriös, undeutlich und verworren erscheinen. Sie meinten, sie getrost ignorieren zu dürfen, weil sie von keinem besonderen Interesse oder Gewinn zu sein schien. Folglich kam es ihnen nicht in den Sinn, dass der Christus zuerst das Leiden und dann in seine Herrlichkeit eingehen würde. Aber solche Predigten hören wir heute auch oft, auch in Fernsehgottesdiensten. Es wird immer nur die eine Seite beleuchtet und die andere verschwiegen. Wenn man genau zuhört, dann kann man das erleben. Was sind typische Enttäuschungen heute? Fast 2000 Jahre sind vergangen, seit Kleopas und sein Begleiter ihren sorgenvollen Klang gingen. Aber die Grundzüge ihrer Geschichte werden immer noch von einer Vielzahl enttäuschter Christen nacherlebt. Bald nach meiner Bekehrung, sagt einer, strebte ich Vollkommenheit an. Ich glaubte, dass die Sünde in mir völlig ausgelöscht würde. Doch mit der Zeit entdeckte ich zu meinem großen Kummer, dass sie noch immer in mir lebt und wirkt. Seit dieser Entdeckung kann ich mich nur noch mit kleinster Kraft an Gott festhalten. Ich weiß kaum, ob ich gerettet bin oder nicht. Ein anderer berichtet, ich war immer ein ernsthafter christlicher Arbeiter und bestätigte mich mit großem Eifer in der Mission. Ich glaubte fest an das baldige Kommen des tausendjährigen Reichs, wie es die Bibel beschreibt. Der Gedanke, dass dann das Evangelium triumphieren und von einem Sieg zum nächsten schreiten würde, erfüllte mich mit Begeisterung. In letzter Zeit jedoch bedrückt mich die Erkenntnis, dass die Zahl der sich neu zum Christentum bekennenden Menschen, nicht zu sprechen von den wirklich Bekehrten, nicht mit dem Anstieg der Weltbevölkerung Schritt halten. Schlimmer noch, die tatsächlichen Triumphe des Evangeliums in heidnischen Ländern werden sogar durch die Triumphe des Rationalismus und Ritualismus in den Heimatländern des Christentums mehr und mehr verschlungen. Ich kann nicht beschreiben, wie desillusioniert ich bin. So ein schweres Wort, sagte der. Ich habe völlig den Mut verloren, das Evangelium weiterhin zu verbreiten. Vor Jahren, erzählt ein Dritter, habe ich mich einer religiösen Bewegung angeschlossen, die, wie ich dachte, eine wirkliche Befreiung in der Christenheit auslösen würde. Ich verspürte großen Segen für meine Seele, als ich dort eine lange Vergessenheit geratene biblische Wahrheit vernahm. Ich dachte, ich hätte tatsächlich die Musterkirche gefunden, errichtet auf den Grundlagen der Apostel und der Urgemeinde. Ganz sicher würde sie zu einem Zentrum werden, das einmal alle Christen zusammenbringt. Aber heute, was ist aus meiner Musterkirche geworden? Alles ist in Verwirrung. Jeder Versuch, christliche Einheit in Ordnung zu bringen, endete im Durcheinander und Versagen. Ich bin tief traurig und sehr deprimiert. Was kann man denn dagegen tun? Man könnte ja noch viele solche erschütternden Beispiele nennen, aber alle würden, wie oben angeführt, nur illustrieren, welche katastrophalen Folgen es hat, wenn man bei seinen Erwartungen einzelne Teile der Schrift unbeachtet lässt. Lesen wir nicht in Gottes Wort sowohl über eine Befreiung von der Sünde als auch von einer Strafe für sie? Heißt das nicht, wie es im 1. Johannes 1, Vers 8 heißt, die Sünde wird nicht über euch herrschen? Nein, das ist Römer 6, Vers 14. Und an anderer Stelle, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. 1. Johannes 1, Vers 8. Selbst nachdem der Apostel Paulus in den dritten Himmel entrückt war, braucht er ein Dorn für das Fleisch, damit er sich nicht überhöhe. Natürlich lesen wir in der Schrift, dass Gott den Gläubigen von der Macht der Sünde befreit hat. Doch wenn wir die ganze Schrift berücksichtigen, dann lernen wir, dass wir keinesfalls bereits von der Gegenwart der Sünde befreit sind. Wenn wir diesen Unterschied nicht beachten, führt dies unweigerlich zu Enttäuschung und zu Schiffbruch im Glauben. Zweifellos sind die prophetischen Schriften voller Vorhersagen über eine wunderbare Segenszeit für diese Erde, allgemein als tausendjähriges Reich bezeichnet. Dann wird Jesus seine Herrschaft über alle Nationen ausüben. Gewaltige geistliche Bewegungen werden stattfinden. Eine Nation wird an einem Tag zur Welt gebracht werden, heißt es in Jesaja 66, Vers 8. Im Volk werden alles Gerechte sein, heißt es in Jesaja 60, Vers 21. Also das möchte ich noch erleben. Und überall auf der Welt werden Gerechtigkeit und Frieden gedeihen. Doch zunächst muss das Gericht kommen. Wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen die Bewohner den Erdkreis der Gerechtigkeit, heißt es in Jesaja 26, Vers 9. Und heute gilt, dass Gott sich ein Volk für seinen Namen aus den Nationen herausnimmt, nach Apostelgeschichte 15, Vers 14. Und was soll man den vielen Menschen sagen, die angesichts ihres eigenen Versagens enttäuscht und verzweifelt sind? Oder die betrübt sind über das Versagen derer, denen man blind vertraut hat? Glaubensgenossen in Bezug auf den gemeinsamen Dienst oder die praktische Gemeinschaft unter Christen. Welcher ernsthafte Mensch ist nicht umgeben von den Krümmern und Enttäuschungen, ganz gleich, ob sie ursprünglich im Einklang mit gewissen guten Grundsätzen gegründet wurden oder nicht. In manchen Fällen hat der sichtbare Zerfall nichts als Bruchstücke hervorgebracht. In anderen Fällen, was noch viel schlimmer ist, wurde aus äußerer Einheit auf Kosten der Reinheit praktiziert. Im Innern greifen Fäulnis und Korruption um sich. Was aus den rosigen Erwartungen geworden ist, die man anfangs hatte und die so rücksichtslos zunichte gemacht werden. Ja, was soll man diesen Menschen sagen? In der erwähnten Begebenheit aus Lukas 24 kommt ein aufschlussreicher Satz über die Lippen von Kleopas. Er sagte, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Offensichtlich nahm die Erlösung und Herrlichkeit seines geliebten Volkes den ersten Platz in seinen Gedanken ein. Er las die Schriften und für ihn war Israel das große Thema und der Messias lediglich der von Gott gegebene Diener, um dieses Israel groß zu machen. Erstens Israel, zweitens der Messias. Ein großer Fehler, aus dem dann auch seine Enttäuschung und Not resultierte. Kann es sein, dass viele von uns sich im Grunde des gleichen Fehlers schuldig gemacht haben? Haben bestimmte Dinge so sehr unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass wir unbewusst unser eigenes kleines Israel errichtet haben, dessen Erfolg uns wichtiger ist als alles andere? Seit Pfingsten gab es viele Bewegungen in der Christenheit, die einen deutlich himmlischen Ursprung besaßen. Der Geist Gottes hatte sie bewirkt. Und es kann sein, dass auch wir in den Strom einer solchen Erweckung gezogen werden. Aber oft waren Gläubige derart von einer Bewegung eingenommen, dass sie sich nur noch an sie klammerten, als deren Lebenskraft schon verbraucht und verheilt war. Die Bewegung hat den Meister in den Hintergrund gedrängt. Ist so etwas vielleicht auch bei uns der Fall? Wir sollten mal gründlich darüber nachdenken. Aber was ist das Heilmittel? Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Doch Gott sei Dank gibt es ein Heilmittel, das uns deutlich in unserem Text aufgezeigt wird. Zwei wesentliche Punkte haben wir bereits beleuchtet und fassen sie jetzt noch mal kurz zusammen. Das erste ist, die ganze Schrift ist wichtig. Das ist von grundlegender Bedeutung, denn es wird in Lukas 24 nicht weniger als dreimal betont, dass gesagt wird, alles, was die Propheten geredet haben, von allen Propheten anfangt und in allen Schriften. Wir lernen daraus, dass wir beim Lesen der Schrift nicht in den Fehler verfallen dürfen, bestimmte Passagen zu bevorzugen und dafür andere teilweise oder völlig zu ignorieren. Auch müssen wir uns davor hüten, bei der Interpretation der Schrift in irgendeiner Weise voreingenommen zu sein, wie es in 2. Petrus 1, Vers 20 heißt, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Verweissagung der Schrift von eigener Auslegung ist. Für uns übersetzt bedeutet das, wir dürfen in uns mit unserem Herumtragen nicht einseitig, sondern in Beziehung zur Gesamtheit beleuchtet werden. Die genaue Bedeutung einer kleinen Figur in der Ecke eines großartigen Gemäldes von einem berühmten Meister kann man auch nur dann bestimmen, wenn man den zentralen Gedanken des Bildes und das Bild selbst als Ganzes kennt. Der zweite Punkt, Jesus als das Thema und der Mittelpunkt der ganzen Schrift. Jesus erklärte den beiden Jüngern in allen Schriften das, was ihn selbst betraf. Man beachtete ihn nicht, was Israel betraf, sondern was ihn betraf. Welche Offenbarungen wurden ihren erstaunten Herzen auf den Rest seines Weges eröffnet? Kein Wunder, dass ihr Herz in ihn brannte. So war letztlich doch nicht alles vorbei. Auch wenn Israels Erlösung in undefinierte Ferne gerückt zu sein schien, Jesus, nicht Israel, ist der herrliche Mittelpunkt aller Ratschlüsse Gottes. Im Verlauf dieser wunderbaren Auslegung der ganzen Schrift hat der Herr sicher auch Jesaja 49, Vers 5 und 6 berücksichtigt, in dem es heißt, Israel ist nicht gesammelt worden, aber ich bin geehrt in den Augen des Herrn und mein Gott ist meine Stärke geworden. Ja, er spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stimme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nation gesetzt, um meine Errettung zu sein, bis an das Ende der Erde. Das Motto einer jeden Abhandlung über diese Schriftstelle muss notwendigerweise sein, nicht Israel, sondern Christus ist der Mittelpunkt. Zu diesen beiden Punkten kommt nur noch ein dritter hinzu, um das Heilmittel gegen Enttäuschungen zu vervollständigen. Er ist der wichtigste von allen und er lautet, der auferstandene Christus, im Glauben erkannt, als der vereinte Mittelpunkt seines Volkes. Die Geschichte der beiden Emmaus-Jünger ist noch nicht zu Ende. Zu Hause angekommen, bitten sie den Fremden, bei ihnen einzukehren. Doch als der geladene Gast beim Abendessen plötzlich den Platz des Gastgebers einnimmt und das Brot bricht, werden ihre Augen aufgetan und sie erkennen ihn. Direkt danach wird er vor ihnen unsichtbar. Tatsächlich hatten sie den Messias, den sie, wie sie ihn zuvor, dem Fleisch nach kannten, verloren. Aber jetzt konnten sie einen ersten flüchtigen Blick des Erkennens auf ihn als Auferstandenen werfen. Und dieser Blick veränderte sie völlig. Zwar hatten sie vorher unter seiner Anleitung gesehen, dass er selbst das Thema der ganzen Schrift war. Aber selbst, als sie ihm zuhörten und dadurch ihr Herz in ihn brannte, sahen ihn nur mit ihren natürlichen Augen. Sie erkannten ihn nicht. Aber an dem Brechen des Brotes erkannten sie ihn nun im Glauben. Und er wurde vor ihnen sichtbar. Was für ein Tausch! An diesem Punkt wurde ihre Enttäuschung in Freude verwandelt. Statt alles vorbei war, war nun alles sicher. Ihr Weinen im Dunkel der Nacht war vorüber und ihre Seelen tauchten in das Licht des Auferstandenen. Ihre Sonne war nicht hinter Sturmwolken untergegangen, wie sie gedacht hatten, nie wieder hervorzutreten. Er hatte um ihretwillen eine kurze, aber schreckliche Finsternis erlitten und war nun aus dem Schatten des Todes hervorgetreten, um nie wieder in diesen Schatten einzutreten. Durch diese Entdeckung wurden sie verändert. Nachdem ihre Enttäuschung geheilt war, hielt es sie nicht länger an diesem falschen Platz. Sie standen zu derselben Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Während sie aber dies taten, redeten, trat er selbst in ihre Mitte. Die Ruhe und Freude, die in diesem Moment ihre Herzen erfüllten, kann jeder enttäuschte Gläubige auch heute erlangen, aber eben nur auf diese Weise. Jesus und Jesus allein ist das Ziel der Gedanken Gottes. Demzufolge ist es nicht sein Ziel, dass sich die Gläubigen in Selbstzufriedenheit mit der ihnen verliehenen eigenen Heiligkeit beschäftigen, sondern dass sie im Bewusstsein ihrer eigenen Schwachheit Jesus zufrieden und zufrieden in Christus sind. Gottes Ziel in der Wahrheit sind nicht bloß den Menschen dienende Bekehrungsbewegungen, sondern die Erwählung seines Volkes für Christus. Gott befasst sich heute nicht mit der Errichtung einer kirchlichen Einheit, denn diese ist nach außen hin ein für alle Mal zusammengebrochen, sondern sie beschäftigt sich damit, Jesus zu erhöhen. Er soll der verneinende Punkt in dem Glauben und der Liebe seines Volkes sein, damit er eine klare Realität für sie wird und unter ihnen groß gemacht wird, sei es im Leben oder im Tod. Wenn dies geschieht, wird auch ein großes Maß an Einheit, nämlich die Einheit des Geistes, erreicht werden, wenn auch in aller Schwachheit und Unvollkommenheit. Gründen wir also unsere Erwartungen stets und mit Bedacht auf die ganze Heilige Schrift und seien wir damit zufrieden, dass Jesus seine Herrlichkeit, sein Ruhm, seine Interessen und vor allem der Vorzug, ihn zu kennen, unser wunderbares Teil ist. Dann werden wir auch den schwierigen Umständen mit Zuversicht und Freude unseren Weg gehen, bis das strahlende Ziel erreicht ist. Diese Predigt ist eine Metapher auf das, was ich dieser Frau erzählt habe. Vielleicht muss man sie mehrmals hören, um zu verstehen, dass hinter dieser Geschichte das Geheimnis einer liebevollen Beziehung zueinander und miteinander steht. Amen. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Lass es uns in unseren Herzen bewegen und darauf reagieren nach deinem Wohlgefallen. Amen. Amen. Amen.